Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Gut, ich würde sagen, wir schauen rein in einen super spannenden Text heute Morgen in unserer Serie Der Weg, eine Reise durch die Apostelgeschichte. Und ich denke, dass diese Serie uns sehr deutlich gemacht hat, wie wichtig das Wirken des Heiligen Geistes ist für die Gemeinde. Also ich denke, das zieht sich wirklich durch jedes Kapitel. Und zum Beispiel letzte Woche haben wir ein eindrucksvolles Gebet gehört von der Gemeinde, die unter Druck geraten ist und wo einfach vom Heiligen Geist inspiriert ein Gebet gesprochen hat, das Riesenkraft gehabt hat, wo Gott auch reagiert hat drauf und die Gläubigen neu erfüllt hat mit Heiligen Geist. Warum? Damit sie neuen Mut haben, damit sie neue Freiheit haben, Jesus weiterzugeben, ihren Glauben weiter zu leben und zu bekennen. Das heißt, wir sehen, der Heilige Geist, er wirkt nach außen hin, in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, aber er wirkt auch nach innen. Und das werden wir heute beobachten bei dem Text, den wir ansehen werden. Und lasst uns da gleich mal reintauchen. Wir schauen uns zwei Abschnitte an. Der eine Abschnitt ist noch im vierten Kapitel und dann den Anfang vom fünften. Ich lese euch das vor, den Text, den haben wir nicht auf Folie heute, weil es erzählender Text ist, das heißt einfach genau hinhören, aber ich habe dann andere Bibeltexte, die einfach auch unterstreichen, verdeutlichen und so weiter. Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 32 bis 37 ist mal unser erster Abschnitt. Einfach mal die Ohren auf, wenn du willst, die Augen zu und dann schauen wir, was Gott zu uns spricht. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Wichtig ist hier der Zusatz, wenn nötig. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte und von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, was bedeutet, einer, der andere ermutigt. Wörtlich steht hier Sohn der Ermutigung. Er besaß ein Grundstück, verkaufte es und legte das Geld vor die Apostel hin. Also wir sehen, der Heilige Geist wirkt nach außen und er wirkt auch nach innen. Er bewirkt in diesem Fall eine Einheit in der Gemeinde, die auf einem Level ist, wie kein menschliches System es jemals erreichen kann. Oder? Es wurde ja versucht. Manche Leute sagen auch, das ist im Grunde der christliche Kommunismus, ja? Dieser Vergleich wird immer wieder aufgestellt. Aber wenn wir genauer hinschauen, merken wir, dieser Vergleich hinkt ganz stark. Der hinkt ganz stark. Denn beim Kommunismus hast du keine Freiheit zu teilen. Du musst teilen, sonst bricht ja auch das System zusammen. Und du teilst nicht aus einer inneren Motivation eigentlich, sondern aus einer äußeren. Klar gibt es ein paar, die sagen, wow, das ist super, wenn alle mitmachen, funktioniert es. Ja? Aber es machen ja nicht alle mit. Du musst teilen. Aber hier ist es ein Wir wollen. Es ist hier die Rede von, es ist große Gnade, was hier passiert ist. Es ist große Gnade, wie man Gemeinschaft gelebt hat. Und diese große Gnade, die wurzelt hier nicht in einem kommunistischen Manifest. Wie es Max, wie heißt er, ja? Karl Marx, ja? Karl Marx, nicht der Max. Der Karl Marx und Friedrich Engels. Die haben dieses Manifest geschrieben. Das war aus guter Motivation wieder heraus geschrieben, aber das ist nicht umsetzbar, wenn nicht große Gnade wirksam wird, wenn nicht eine Verwandlung von innen passiert. Und diese Verwandlung, die wurzelt in der Gnade Jesu. Nur Jesus kann unser Herz so verändern, dass wir unsere Einstellung, unsere Haltung, auch was unseren Besitz anbelangt, so verändern, dass wir sagen, alles, was ich bin, und was ich habe, gehört letztendlich Jesus. Und die Gemeinde ist sein Leib. Und das heißt, wenn Mangel ist in diesem Leib, dann bin ich selbstverständlich bereit, etwas zur Verfügung zu stellen, wenn ich einen Überfluss habe, damit der Mangel von jemand anderem gefüllt wird. Also es ist von innen heraus. Es ist die Gnade Jesu, die wirksam wurde in seiner Gemeinde. Und Josef war einer, der eben dann hier gesagt hat, okay, ich habe etwas, kann etwas beitragen, hier ist ein Mangel, und hat dann ein Grundstück verkauft. Und er wird dann auch Barnabas genannt, und wer die Apostelgeschichte etwas genauer kennt, der weiß, ah, Barnabas, der kommt ja immer wieder mal vor. Wisst ihr was, es war dieser Barnabas, der Paulus später den Aposteln gebracht hat quasi, weil der Paulus war ja ein Verfolger der Gemeinde. Die hatten Angst vor dem. Ja? Und er war der hinging zu ihm und hat sich mal das angehört, was hat er erlebt. Jesus ist ja ihm begegnet, dem Paulus. Ja? Und der hat das erzählt. Und er war dann der, der ihn zu den Aposteln gebracht hat und hat ihn integriert in die Gemeinde und war dann auch auf ganz vielen Missionsreisen mit ihm. Also er war ein Ermutiger. Er war hier wirklich ein Brückenbauer, dieser Barnabas. Und auch er legt etwas zu den Füßen der Apostel. Bevor wir zum nächsten Abschnitt kommen, noch eine wichtige Frage, die natürlich dann immer hochkommt bei diesem Text. Müssen wir jetzt so leben? Müssen wir jetzt eins zu eins dieses Schema umsetzen, wie das die Urgemeinde, die erste Gemeinde in Jerusalem praktiziert hat? Ja, nein? Ich würde sagen, nein, wir müssen das nicht eins zu eins umsetzen. Es ist kein Schema, das uns gegeben wurde, dass wir in jeder Gemeinde Jesu auf jeden Ort und zu jeder Zeit umsetzen müssen. Wie komme ich zu diesem Schluss? Zwei Gründe. Einerseits, wenn man sich den Rest vom Neuen Testament ansehen, können wir sehen, aha, das war nicht überall immer so. Zum Beispiel im 1. und 2. Thessalonicher Brief schreibt Paulus auch über die Praxis, die dort zum Beispiel war. Und er sagt zu ihnen im 1. Thessalonicher Brief, habe ich eine Folie dafür euch mitgebracht, 1. Thessalonicher 4, ab Vers 11, der zweite Teil, da steht, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten, wie wir euch das gesagt haben, und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, damit ihr auch für Außenstehende als anständige Menschen geltet und niemandem zur Last fallt. Also sorgt selbst für euren Lebensunterhalt. Das ist eine sehr klare Ansage. Grundsätzlich gilt es, jeder soll sich selbst, wenn möglich, versorgen. Und natürlich, wenn das nicht funktioniert, dann muss man eine Lösung finden. Und es ist natürlich anders. Wir haben Sozialsysteme in vielen Ländern heutzutage, was super ist. Da zahlst du ein. Und so wird im Grunde auch als Institution, ja, als Staat geschaut, dass jeder irgendwo versorgt ist, was eine super Errungenschaft ist. Aber wenn das versagt, muss es selbstverständlich sein, dass innerhalb von einer Gemeinschaft, innerhalb von einer Gemeinde man einander unterstützt. Das ist das eine. Eine weitere Sache ist, dass die Situation in Jerusalem sehr speziell war. Ich glaube, Silvia hat das schon mal in einer anderen Predigt erwähnt. Jerusalem war ja ein Ort, von dem in den alttestamentlichen Schriften schon prophezeit wurde, der Messias wird in diese heilige Stadt quasi zurückkehren. Wenn Jesus kommt, dann kommt er dahin. Und das führte dazu, dass viele Juden dahin gezogen sind im Ruhestand. Es gab viele alte Menschen, die dann nach Jerusalem gezogen sind, um dort zu sterben, um dort begraben zu werden auch, um dann bei der Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, oder wenn in dem Fall nicht Jesus, sondern der Messias, ja, wenn man Jude ist, dann glaubt man den Messias, und Jesus wird nicht von allen anerkannt als Messias, aber um dabei zu sein, live dabei zu sein. Und so gab es dort viele ältere Leute, die hatten teilweise Grundstücke, waren vermögend, manche waren arm. Und es waren einfach auch viele Leute in Jerusalem. Es gab nicht so viele Jobs für alle. Das heißt, dort brauchte es etwas Zusätzliches, damit ein Sozialsystem, damit keiner in der Gemeinde Mangel hatte. Also das sind zwei Gründe, warum ich sage, das ist kein 1-zu-1-Schema. Aber was wir lernen müssen daraus ist, es sollte selbstverständlich sein für Jesus Nachfolger, wenn andere in Not sind, die Jesus auch nachfolgen, dass selbstverständlich ist, mit ihnen zu teilen, wenn Not ist, wenn Bedarf ist, wenn sie ein Netz brauchen, das sie auffängt. Aber eben schmarotzen ist kein christliches Verhalten. Das ist kein christliches Verhalten. Also wenn anderen auf der Tasche liegen, obwohl man selbst etwas tun könnte, ist nicht in Ordnung. Egal, ob das jetzt Menschen auf der Tasche liegen ist oder eben auch dem Staat. Das sollte uns klar sein. So, jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt und jetzt wird es richtig Interessant, ja. Wir sind in Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ich habe einen Bammel davor. Ich hoffe, dass einfach Gott spricht zu euch, dass ich keinen Topfen sage, sondern dass ich wirklich das sage, was Gott am Herzen hat an diesem Morgen für euch oder für jeden, der das vielleicht später hört. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Abvers 1. Das schließt direkt an das an. Auch ein Mann namens Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Mit ihrem Wissen schaffte er einen Teil des Erlöses beiseite, den Rest legte er vor die Apostel hin. Doch Petrus sagte zu ihm: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Erlös eures Grundstückes beiseite geschafft? Du hättest es doch behalten können und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Hier sehen wir diese Freiwilligkeit noch deutlicher wie vorher. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Ein tiefes Erschrecken erfasste alle, die davon hörten. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira völlig ahnungslos herein. Sag mir, fragte Petrus sie, habt ihr das Grundstück für diesen Betrag hier verkauft? Ja, erwiderte sie, das ist der Betrag. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Die, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach Sapphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam auf dem Boden vor Petrus liegen. Sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein tiefes Erschrecken erfasste die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Es geht mitten rein, oder? Wenn man sich das überlegt, wow. Das ist ein schockierendes Ereignis gewesen in der Geschichte der ersten Gemeinde. Und nach dem ersten Sichten des Textes habe ich bei meinen Notizen ganz groß drunter geschrieben, warum? Warum? Ich habe einen riesen Warum für euch mitgebracht. Warum greift Gott hier so krass und massiv durch? Ja, warum greift Gott hier so hart durch? Und ich bin mir ziemlich sicher, eine Antwort erhalten zu haben für uns. Und das möchte ich mit euch teilen. Ich bin überzeugt, Gott möchte jeden in diesem Raum und jeder, der diese Botschaft hört, davor bewahren, dass du eines Tages vor Jesus stehst und er zu dir sagt, geh weg von mir, ich weiß nicht, wer du bist. Ich möchte es erklären. Mehrmals in dem Text finden wir diese Warum, ein Warum. Warum, Vers 3, also doch Petrus sagte zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und dann Vers 4 auch, warum hast du dich nur auf sowas eingelassen? Und Vers 9 zu Sapphira dann, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Warum, warum, warum? Warum haben sie das getan? Es ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Und ich denke, Petrus gibt bereits beim ersten Warum eine Antwort. Schauen wir uns das nochmal, das erste Warum, ein bisschen genauer an. Ich habe es nochmal aus der Elberfelder Übersetzung für euch mitgebracht. Da steht, Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Die Wurzel des Problems liegt darin, dass Petrus etwas getan hat, was er nicht tun hätte sollen. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Er hat dem Teufel Raum gegeben. Was habe ich gesagt? Hananias. Ah ja, genau. Habe ich gerade Petrus umgebracht? Sorry. Nicht Petrus, Hananias. Habe ich das schon mehrmals gesagt? Okay. Gut. Aber danke, ihr seid früh dabei. Also Hananias hat etwas getan, was fatal ist. Er hat dem Teufel Raum gegeben Und dieses Raumgeben führte zu einer Handlung, zu einer Täuschung. Kann man folgen, oder? Da steht auch, dass du. Warum hat der Satan ein Herz erfüllt, dass du? Und dann hat er angefangen, etwas zu tun, das er nicht tun hätte sollen, und seine Frau war mit dabei. Und das führt mich auch schon zum Predigt to go für heute Morgen. Und zwar, es lautet, gib dem Teufel keinen Raum. Weil das ist immer eine ganz gefährliche Sache. Das führt uns dazu, dass wir Dinge tun, von denen wir wissen, eigentlich sollte ich das nicht tun. Aber wir tun es trotzdem, weil wir unter schlechtem Einfluss stehen. Und die Frage ist natürlich, wie nimmt der Teufel Raum in unserem Leben? Ein sehr eindrucksvolles Beispiel finden wir bereits ganz am Anfang in der Bibel. 1. Mose, Buch. Ziemlich am Anfang, Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva im Paradies. Und der Teufel, was sagt er zu Eva? Er sagt, stimmt's wirklich, dass Gott gesagt hat, dass ihr von keinem der Bäume essen dürft? Und Eva sagt, er hat nicht gesagt, dass wir von keinem der Bäume essen dürfen. Es ist nur dieser eine Baum, von dem dürfen wir nicht essen. Also sie hat schon erkannt, dass da was nicht stimmt. Aber trotzdem hat sich in dem Moment die Tür ein bisschen geöffnet für die Gedanken des Teufels. Wie? Sie kam ins Grübeln, hat überlegt, kann es sein, dass Gott doch nicht gut ist? Kann es sein, dass er uns etwas Gutes, Leckeres, Wunderbares vorenthält? Etwas Wertvolles? Und daraufhin kam es zu dem Ungehorsam. Da entgeht mir was. Aber wir sehen, das Prinzip ist immer Raum, der eingenommen wird. Der Teufel kann seine Lügen und seine Zweifel streuen und das führt zu einem Schritt des Ungehorsams. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du den Lügen des Teufels glaubst, wirst du ungehorsam sein. Und fast immer drehen sich diese Lügen um die Person Gottes. Ist Gott wirklich gut? Meint das wirklich gut mit mir? Oder muss ich es so umsetzen und machen, wie ich denke, dass es gut wäre? Oder wenn das nicht klappt, Gott und seine Person zu erschüttern, dann werden es Lügen sein über dich. Du bist nicht gut. Du bist eh ein Versager. Eine Versagerin. Probier's gar nicht, richtig zu handeln. Das ist das Prinzip. Und so nimmt der Teufel Raum in unserem Leben. Es beginnt immer mit Täuschung. Und dann kommen die genialsten Ideen zustande. Ja, unter Anführungszeichen genial. Eben diese geniale Idee, die zum Beispiel dem Hananias eingepflanzt wurde. Hananias, tut doch einfach so, als würde er alles geben. Hananias hat nicht mal gesagt, das ist alles. Er legt einfach alles hin, er legt das Geld hin und tut halt so, als wäre es so. Ja? Das hat ihm der Teufel eingeflößt. Dann hast du beides: Geld für euch und Ansehen in der Gemeinde. Win-win. Tolle Idee, oder? Genau so läuft's. Aber es ist nur eine tolle Idee, ein genialer Plan, unter Anführungszeichen, wenn man Gott und seinen Geist ignoriert. Weil wir können ihn nicht betrügen. Und ich glaube, das ist auch so der Kern dieser Botschaft. Ich glaube, Gott ist es, und es war ja alles freiwillig. Er hätte einfach sagen können, hey, die Hälfte von dem, was wir da bekommen haben, möchten wir gern spenden. Perfekt. Perfekt. Ehrlich sein. Ein aufrichtiges Herz vor Gott haben. Das ist es, was Gott sich wünscht eigentlich von uns. Und ich muss sagen, es ist eigentlich Gnade, dass Gott nicht in jedem Fall so streng reagiert wie bei Hananias und Sapphira. Oder? Ich glaube, mein Stecker wäre schon gezogen. Und vielleicht dein auch. Es könnte sein, dass dieser Raum ziemlich leer wäre. Seien wir ehrlich. Ziemlich ausgedünnt. Und ich finde einfach auch so krass bei der Story, es war keine so große Sache. Natürlich, es war mies. Ja. Es war eine Täuschung letztendlich. Aber es war jetzt nicht so, dass die ein mafiöses System aufgebaut haben und dass das alles Blut und Drogengeld war. Oder? Da wird man sagen, ja, zack, zack, boah, Zahnkrampf, danke Herr. So schaltet man Mafiosis aus. War es aber nicht. Also die Geschichte, die sollte uns echt aufrütteln und uns zu dem Punkt führen, dass wir sagen, gebe ich dem Teufel Raum in meinem Leben? Ich will das nicht. Ich will echt ehrlich sein vor Gott. Nichts fake. Und Gott, wie gesagt, er ist umkämpft. Ja, sein Bild, das wir von ihm haben, ist umkämpft. Der Feind will nicht, dass du an einen guten Gott glaubst. Und es war interessant, Thomas hat für das zweite Set, das erste Lied war eigentlich ursprünglich Du bist gut, oder? War das anders vorher, gell? Und ich habe mir gedacht, boah krass, nach der Predigt startet man mit dem Lied Du bist gut. Und man dachte, irgendwie, das passt gar nicht. Aber je mehr ich mich mit der Predigt beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja genau darum geht's. Weil wenn wir das bekennen können von Herzen, im Vertrauen, dann geben wir dem Teufel keinen Raum, dann machen wir die Tür zu, weil wir sagen, Gott, du bist gut. Und ich möchte dir gehorsam sein, von Herzen. Ich habe noch was Schockierendes für euch mit. Es geht letztendlich immer um Täuschung. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, 21 und folgende Verse folgendes. Nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, da habe ich ja Folie, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, haben wir nicht mit deinem Namen geweissagt? Herr, mit deinem Namen haben wir doch Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan. Doch dann werde ich euch unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort, ihr habt nie auf mich gehört. Das war mein Einstieg, wo ich gesagt habe, ich möchte verhindern, dass das mit uns passiert einmal. Eines Tages, dass wir vor Gott stehen. Und hier sieht man, das waren ja eigentlich Superchristen. Wunder und Dämonen müssen gehen und wo man sagt, wow. Aber scheinbar spricht Jesus von Leuten, die tatsächlich das getan haben, aber da gab es noch eine zweite Seite der Medaille. Da gab es Bereiche, wo sie Gott ungehorsam waren. Bewusst ungehorsam waren, beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst. Das ist das Tückische. Weil sie haben gedacht, es ist alles okay, es ist alles okay. Sonst wären sie nicht erschrocken. Also sie wurden getäuscht und haben dadurch in Ungehorsam gelebt und vielleicht nicht mal bemerkt dann. Manches vielleicht bemerkt, manches vielleicht nicht mal bemerkt. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wow, das ist alles ziemlich scary, das ist furchterregend, was der Tobi da erzählt heute. Wo bleibt da die Gnade? Wo bleibt da die Gnade? Und die Gnade spielt eine extrem zentrale Rolle. Weil ohne Gnade sind wir alle verloren. Aber hier scheint es ja dann fast so, als müsste man etwas tun, um gerettet zu werden. Dabei ist doch die gute Nachricht, dass wir gerettet sind durch Glauben. Und dann werden wir aus Gnade gerecht gesprochen vor Gott. Das ist ja das Evangelium. Wie passt das zusammen? Sind wir jetzt durch Gnade gerettet oder durch Gehorsam? Und ich wurde bei dieser Frage erinnert an letzten Sonntag. Letzten Sonntag haben wir das Abendmahl gefeiert. Und wenn du schon länger hier bist, dann weißt du, dass eigentlich wir immer dazu sagen, alle sind eingeladen zum Gnadenmahl zu kommen, wenn sie zwei Dinge bekennen können. Kriegen wir es gemeinsam hin? Was wird da immer gesagt? Jesus ist mein Herr und Erlöser. Beides. Erlöser bedeutet, er hat bezahlt. Du kannst nicht bezahlen für deine Schuld. Es ist 100% Gnade. Er hat am Kreuz alle Schuld für uns getragen. Und wir könnten niemals den Preis bezahlen, so sehr wir uns auch bemühen. Er ist der Erlöser. Und wenn du das verstanden hast, dann sagst du, ja, ich kann es nur annehmen. Es ist ein Gnadengeschenk, 100% Gnade. Und dann ist aber eben diese zweite Seite, diese Herrschaft. Und Herrschaft klingt unpersönlich. Jesus stellt sich uns aber auch als Herr vor. Er möchte dein Freund sein, er möchte eine enge Beziehung zu dir haben, aber er stellt auch den Herrschaftsanspruch. Er sagt, bist du bereit, dein altes Leben sterben zu lassen und für mich zu leben? in mir und durch mich zu leben, das wird ja, das ist der Grund für die Taufe. Das ist dieses starke Symbol der Taufe. Mein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen und Jesus ist jetzt mein Herr. Ich möchte aus dieser Beziehung heraus zu ihm gehorsam sein. Und das Interessante ist, wenn wir uns beschäftigen mit Gnade, die Gnade wirkt nicht nur in unserer Erlösung und Errettung, sondern sie ist auch wirksam in unserer Nachfolge. Es ist Gnade, dass wir es schaffen, unser Leben zu verändern und immer mehr in das Bild Gottes, das er für unser Leben hat, zu verändern. Und die Gnade darf nicht aufhören bei der Errettung, sondern sie muss weiter wirken in unser Leben hinein, in der Nachfolge. Ich überspringe den Vers in Römer, weil den kennt ihr alle, dass wir gerettet sind allein aus Gnade, dass es nicht unser Werk ist. Aber ich zeige euch noch einen anderen Vers, der eben diese zweite Seite stark zeigt. Titus 2, lesen wir selten wahrscheinlich. Und es ist der gleiche, der Römer, den Römerbrief geschrieben hat, das ist wieder Paulus, der Folgendes schreibt. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Okay, Rettung, Gnade, haben wir verstanden. Und jetzt, sie erzieht uns dazu, also die Gnade, da geht es weiter, sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen und gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Dafür der N. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Also wir sehen die Gnade, die uns loskauft, aber auch die Gnade, die uns befähigt, Gutes zu tun und sogar dafür zu brennen und heiß drauf zu sein, etwas Gutes zu tun. Also beides muss in unserem Leben irgendwo da sein. Und ich glaube, das geht nur durch eine ehrliche Beziehung zu Gott. Ja, weil sonst bleiben wir irgendwo bei dem Stehen, ja, gerettet, getauft, bing, passt. Und der Rest ist irgendwie nur noch so Show. Und das darf es nicht sein. Es muss echt sein. Und wir wollen einfach dem Teufel keinen Raum geben, dass er da irgendwas durcheinander bringt, unsere Sichtweise kaputt macht. Und wir denken, ja, das passt schon, Gott ist gnädig. Er ist gnädig, absolut, das Kreuz zeigt es. Aber diese Gnade muss auch sichtbar sein in unserer Nachfolge, in unserem Gehorsam letztendlich bildet er sich ab. Aber selbst das ist Gnade, selbst das ist Gnade. Wir sind nicht perfekt und ich glaube, das ist eben das Problem, wenn wir versuchen vorzuspiegeln, wie gut ich bin. Weil das hat Hananias und das hat Sapphira gemacht. Sie wollten zeigen, wow, wie gut sind wir. Ja? Aber sie waren nicht ganz so gut. Und das hat Gott furchtbar aufgeregt scheinbar und er hat den Stecker bei denen gezogen. Und ich glaube, es ging auch um ein warnendes Beispiel für die Gemeinde. Heuchelei. Nein. Ich möchte eine reine Kirche haben, wo nicht geheuchelt wird, wo wir ehrlich über unsere Schwächen auch sprechen können. Weil dafür gibt es ja die Gnade der Vergebung. Und dass Gott uns hilft, einen besseren und guten Weg einzuschlagen. Aber sobald dieser Krebs auftaucht, dieser Heuchelei und Unehrlichkeit, dann bist du auf ganz schweren und gefährlichen Pflaster. Und dafür möchte Gott dich und mich bewahren. Mich genauso. Darf keine Show sein. Was bedeutet das für die Praxis? Ich habe drei Dinge mitgebracht. Das Erste, was es ganz wichtig ist, ist, dass wir auf unsere Gedanken total aufpassen. Weil es beginnt ja immer, wie ich schon erklärt habe, dem Teufel Raum zu geben. Das beginnt da oben. Mit falschen Gedanken und Denken, das er streut. Und es geht sehr oft um Lügen über Gott, Lügen über dich selbst oder vielleicht Lügen über andere. Einfach nur, um zu zerstören. Das ist immer das Ziel des Teufels. Er ist ein dicker, fetter Lügner. Und sein Ziel ist immer zu zerstören. Er ist nicht da, er liebt es nicht, Leben zu geben oder irgendwie Einheit zu schaffen oder so. Wenn, dann ist es nur Fake am Anfang, um dann so richtig eine Explosion auszulösen. Und es gibt diesen Psalm, wo David zum Beispiel sagt, prüfe mein Herz. Ich glaube, das brauchen wir. Dass wir immer wieder diese Haltung von David haben. David hat so richtig daneben gehauen. Immer wieder, wer die Geschichte von ihm kennt. Aber das war das Besondere an ihm. Er war jemand, der die Größe hatte und die Demut hatte, das vor Gott zu bekennen. Und so konnte er immer wieder die Gnade Gottes erleben. Und das ist der Schlüssel. Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit, auch in Bezug auf falsche Gedanken, die wir haben und falsche Handlungen, die wir setzen. Aber es beginnt bereits oft viel früher und darum müssen wir auf unsere Gedanken so sehr aufpassen. Und wir brauchen auch manchmal Glaubensgeschwister, die uns vielleicht warnen, die schon Dinge sehen, die wir nicht mehr merken, weil wir schon einer Täuschung aufgesessen sind. Das ist ja das Tückische. Man stellt sich vor Jesus zu stehen und er sagt, ich kenne dich nicht. Boah, das ist das Schlimmste. Und darum brauchen wir auch einander, dass wir auch einander Acht haben auch. Und dass, wenn wir merken, da ist ein falscher Gedanke gesät worden, glaube ich, bei meiner Bruder und meiner Schwester. Ich frage mal, hey, ist dir das bewusst? Und das ist natürlich ganz heikel, ich weiß, aber das ist etwas, wozu wir auch berufen sind, als Geschwister aufeinander zu schauen. Auch ihr auf mich. Das Zweite für die Praxis, ganz wichtig, und das haben wir schon, habe ich schon angesprochen bei David, er war gut darin, bekenne, wenn du Gott ungehorsam bist und kehre um. Und dann wird die Gnade so richtig wirksam. Weil sie ist da, die Gnade ist da. Gott möchte vergeben, er hat bezahlt, Jesus hat bezahlt. Also die Gnade ist verfügbar, aber wenn wir nicht mehr umkehren, dann ist es schwierig, dann wird es schwierig. Dann haben wir ein Problem. Darum ist es so wichtig, diese Gedanken und wenn etwas schiefläuft, bekennen, diese Demut zu haben. Und dann das Dritte, schütze dich, das ist im Grunde so eine Art Vorsorge. Wir müssen uns natürlich auch schützen, indem wir die Wahrheit kennen. Ja. Die Eva wusste noch, was hat der Gott wirklich gesagt über das mit dem, ja. Wenn sie das nicht mehr gewusst hätte, hätte sie ja komplett durchgedreht und gesagt, ja, boah, der ist komplett gemein. Wo gibt es das nächste Obst? Also, versteht sie? Also, diese Wahrheit zu kennen, was sagt Gott wirklich? Wer bin ich? David hat angesprochen, bei Dynamis, ihn hat besonders bewegt, das ist Identität in Christus. Das ist so wichtig, weil der Teufel wird dran rütteln. Ja, du bist nicht gut genug, gib auf und so weiter. Versteht sie? Und wenn du die Wahrheit nicht kennst, dass du ein Kind Gottes bist, angenommen bist und ein neues Leben empfangen hast, solche fundamentalen Dinge werden da angegriffen. Und darum ist es wichtig, das Wort Gottes zu deiner Nahrung zu machen, zu deiner möglichst täglichen Nahrung, damit du nicht durch alle möglichen Dinge aus dem Gleichgewicht gebracht wirst, sondern dagegen halten kannst. Jesus wurde versucht. Womit hat er dagegen gehalten? Mit dem Wort. Und was hat der Teufel übrigens gemacht? Bibelstellen zitiert. Der hat Bibelstellen zitiert. Sein Lieblingspsalm ist der Psalm 91. Mit dem kann man ziemlich viel anrichten. Ja. War auch während Corona ganz angesagter Psalm. Ja. Spring doch da runter. Gott wird dich schützen. Steht da im Psalm. Biblisch. Hupf. Versteht ihr? Es ist gefährlich. Und da muss er die Wahrheit kennen. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Das ist, da braucht man Wort und Geist, um nicht getäuscht zu werden. Und abschließend möchte ich noch sagen, Jesus möchte uns in seiner Gnade begegnen. Diese Bibelstelle, die so gewalttätig und schlimm wirkt, es ist eine Gnade letztendlich. Sie soll uns aufrütteln. Ja, das ist ein aufrüttelndes Ereignis gewesen für die Gemeinde. Sie haben gemerkt, wir müssen real sein, wir müssen echt sein vor Gott, kein Fake. Lieber etwas zugeben und sagen, hey, das war nicht so gut oder ich bin noch nicht so großzügig, ich kann zwar einen Beitrag leisten, ich verkaufe ein Grundstück, aber ich behalte mir die Hälfte, ich brauche ein neues Auto oder, keine Ahnung, ein neues Dach, aber den Rest möchte ich gerne geben. Real, echt sein, ehrlich sein, das zählt für Gott. Und dann wird seine Gnade wirksam in unserem Leben. Ja, Jesus möchte mit dir gehen durchs Leben. Er liebt dich so sehr. Das Lobpreisteam, ihr könnt euch schon bereit machen. Das Fahrwerk wird ausgefahren für die Landung des Flugzeugs. Und ja, ich möchte euch da einfach Mut machen. Lasst uns echt sein vor Gott. Keine Show. Und auch mit unseren Schwächen echt umgehen. Auch voreinander bekennen. Und dann, glaube ich, wird Gott einfach auch was ganz Neues tun, was Einheit angeht, was Gegenwart seines Heiligen Geistes angeht, was Zeichen, Heilung und Wunder angeht. Die beste Voraussetzung, die wir haben können, dass Gott wirkt unter uns, mächtig wirkt unter uns, ist, dass wir echt sind und dass wir eins sind. Das ist voll wichtig, dass wir echt sind. dass wir eins sind. Und was auch wunderschön ist, was wir auch gesehen haben in diesem ersten Abschnitt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann weißt du, du gehörst zu einer Familie. Du bist nicht allein, wir schauen aufeinander. Das dürfen wir uns nie rauben lassen. Das ist so, so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Suche diese Einheit, lerne Leute kennen, lernen wir uns immer besser kennen. Lieben wir einander, unterstützen wir einander, beten wir füreinander. Das wird Gott einfach an eine Autobahn bauen, wo seine Gegenwart kommt. Nochmal zum Bonus, also diese drei Schritte sind sehr wichtig, vielleicht können wir es nochmal haben. Praxis, pass auf die Gedanken auf, bekenne, schütze dich, Prophylaxe, indem du die Wahrheit kennst. Und dann nochmal ganz kurz ein paar ganz, ganz praktische Bonustipps. Und zwar, als ich an dem gearbeitet habe, kam mir plötzlich ein Buch in den Sinn, das ich mal vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, vielleicht einer von euch auch. Das heißt, verschließ dem Feind die Tür. Da geht es genau um das, den Teufel keinen Raum zu geben in unserem Leben. Wenn dich das interessiert, ich habe wir haben zwei davon, eins können wir gern herborgen, von John Bevere, gibt es sicher immer noch im Buchhandel, verschließ dem Feind die Tür. Wenn du das vertiefen möchtest, lies dieses Buch, da geht es genau darum. Zweite Sache, die mir eingefallen ist, unsere Serie, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Out of the Dark, Into the Light, haben wir im Februar dieses Jahres gestartet, erster Johannesbrief, und da ist mir eingefallen, da geht es ganz viel um das eigentlich, dieses Echtsein vor Gott. Er sagt, lebt im Licht, bekennt's, ja, bleibt's in Jesus, lasst euch kein falsches Jesusbild malen, sondern nur den echten Jesus, den ganzen Jesus folgen. Solche Dinge sind da drin in diesem Brief, da geht es eigentlich auch genauso um das. Also wenn du sagst, okay, was kann ich da lesen zu diesem Thema, lies den ersten Johannesbrief. Da geht es genau um das, dieses Echtsein vor Gott. Und dann das Dritte, du bist eingeladen, auch nach dem Gottesdienst zum Gebet zu kommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch manchmal vor Menschen zu bekennen oder auch zu beten, Gott, komm du in mein Leben durch den Heiligen Geist und hilf mir, diese ganzen Gedanken auszusortieren. Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Gott möchte dir da beistehen und dir helfen. Also du bist da einfach auch eingeladen, zum Gebet zu kommen und Jesu Gnade zu erleben in deinem Leben. Ich schließe mit Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du auch unbequeme Dinge aussprichst zu uns, dass du uns gewarnt hast, dass wir uns nicht täuschen lassen vom Feind. Und ich bete, dass du mit deinem Heiligen Geist uns Erkenntnis schenkst, wenn wir falsch liegen, wenn wir falsche Gedanken haben, wenn wir dem Teufel Raum gegeben haben und wir dadurch in Versuchung sind oder vielleicht sogar umgesetzt haben, dass wir dir ungehorsam sind. Ich bitte dich, schenke Gnade, damit wir vor dir stehen dürfen eines Tages und du sagst, komm rein, mein treuer und Knecht, der mir nachgefolgt ist. Ja. Danke, Jesus, dass du gut bist, durch und durch gut. Und das wollen wir bekennen jetzt auch in dieser Zeit des Lobpreises. Wir sagen, du bist gut, dein Heiliger Geist ist gut und der Vater, der ist das Leben. Er ist der, für den wir leben. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.